Wer von euch ist ein Träumer? Mhm. Wer ist so ein absoluter Realist, steht mit zwei Beinen im Leben? Hey, du hast dich vorhin schon gemeldet. Was ist besser, ein Träumer zu sein oder ein Realist? Realist, ein Realist, der gibt's sowas überhaupt? Höchstens nachts, wenn er schläft, Albträume. Kennt ihr den Satz, er ist mit seinem Kopf in den Wolken? Und das klingt so schön, aber eigentlich meinen wir damit, der träumt vor sich hin, der ist nicht im Hier und Jetzt, sondern in seinen Träumen. Das heißt, letztendlich lebt er ja gar nicht wirklich. Oder vielleicht würde der Träumer sagen, nein, nein, ich lebe schon wirklich, weil ich strebe diesen Träumen nach. Vielleicht aber auch ist der Mittelweg richtig, weil ein Träumer, der nur träumt, kommt nie an. Und ein Realist, der wirklich so realistisch ist, dass er sagt, nö, das geht alles nicht, der kommt wahrscheinlich auch nur dort an, was er sich vorstellen kann. Und das Faszinierende ist, der Kolosserbrief, wo wir ja unterwegs sind, der fordert uns eigentlich auf, mit unserem Kopf in den Wolken zu sein. Weil, warum können wir das? Weil unser Kopf, unser Haupt ist nicht meins und nicht deins, sondern es ist Christus. Und so fordert der Kolosser uns eigentlich auf, dass wir mit zwei Beinen fest im Leben stehen, aber mit unserem Kopf in den Wolken sind. Das ist ein Stück weit, was wir heute uns anschauen wollen. Aber ich möchte ein kleines Resümee schaffen oder eine kleine Erinnerung, denn wir haben Halbzeit. Wir haben zwei Kapitel hinter uns und der Kolosser hat nur vier Kapitel. Das heißt, wir haben nur noch zwei Kapitel vor uns. Und ich weiß nicht, woran ihr euch noch so erinnert und ich weiß auch nicht, ob ihr den Bogen mitgehen konntet, ob ihr jedes Mal da wart, ob das wirklich so offensichtlich war, was die Gesamtaussage des Kolosserbriefes ist. Und deswegen wollte ich euch einfach nochmal mitnehmen und daran erinnern, was eigentlich den Kolosserbrief ausmacht, was das Problem ist und was Paulus letztendlich möchte. Das wird uns helfen, in diesen zweiten Teil hineinzukommen. Wir erinnern uns, das Problem dort war, es gab Griechen und Juden, die jeweils entweder Religiosität forderten oder auf Philosophie pochten oder sogar Engelanbetung. Und Paulus sagt, aber ihr seid die Gemeinde Gottes, er ist König und eigentlich ist das, was euch ausmachen soll. Weder das eine noch das andere. Und in diesem ersten Teil haben wir auch tatsächlich, zum Beispiel letzte Woche, gehört, das Ende aller Religiosität. Also tatsächlich das, was die Juden forderten, der Kolosserbrief, Paulus sagt, Ende, Schluss damit, keine Religiosität mehr, aber auch keine Philosophie. Also all das, was in dieser Welt uns einnehmen kann, Paulus sagt, auch die größten Mächte hat Jesus besiegt. Und deswegen gibt es eigentlich nichts, was wichtiger wäre. Es gibt keinen Grund, an dieser Welt festzuhalten und zu meinen, wir bräuchten noch irgendetwas. Und der Kolosserbrief ergänzt eigentlich wunderbar den Römer und den Epheserbrief. Der Römer, da geht es dem Paulus darum, dass er ganz, ganz großen Wert darauf legt, wir als Körper, als einzelne Glieder sind alle Teil der Gemeinde. Also ihm ist es ganz wichtig, dass wir uns als Einheit sehen, als dieses Eins in Christus. Aber dort im Römer geht er auf die Einzelnen, also er versucht auch die Individuen mit hineinzunehmen. Der Epheserbrief, da geht es wirklich um den einzelnen Körper. Also nochmal zurück. So, im Epheser geht es darum, um den Körper als Gesamtes. Wir sind ein Herr, ein Geist, eine Taufe und eine Gemeinschaft. Wir sind ein Leib. Und bei dem Römer so, geht es um die einzelnen Glieder. Zum Beispiel, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Der Kolosser ergänzt das Ganze wunderbar, weil er auf den Kopf eingeht. Der Körper ist klar, Wir sind eine Gemeinschaft, das ist klar. Wir dürfen einander dienen, aber auch Teil der Gemeinde sein, jeder, wie er ist, das ist klar. Aber das Haupt ist Christus. Das sagt eigentlich letztendlich der Kolosser. Und das haben wir in einigen Predigten gehört, wo es immer wieder darum ging, zum Beispiel als wir uns damit beschäftigt haben, ein kopfloser Mensch kriegt nichts zustande. Eine Gemeinde, die ihren Kopf verloren hat, der Christus ist, kriegt nichts zustande. Wir können dann höchstens so eine Hüpfburg-Gemeinde sein, ja, wunderschöne Hüpfburg hinstellen, alle kommen und hüpfen, finden ganz toll. Wir können ganz viele gemeinsame Dinge machen, wir können Männertag machen, aber es kann sein, dass wir das kopflos machen. Deswegen fand ich so schön, dass der Sammy gesagt hat, worum geht es denn eigentlich? Eigentlich geht es darum, dass wir lernen, in Gemeinschaft mit Gott zu sein, ihm ähnlicher zu werden und dass wir ihn anbeten. Also eine kopflose Gemeinde. Und das ist ganz, ganz wichtig dem Paulus, dass sie diesen Christus nicht aus den Augen verlieren. Und so haben wir uns mit dem ersten Teil beschäftigt und im ersten Teil geht es wirklich schwerpunktmäßig um die Lehre. Also da packt er so richtig aus, zeigt so richtig, was das bedeutet, was wir alles in Christus haben. Und nun im zweiten Teil, also die Kapitel 3 und 4, wo wir uns jetzt bewegen werden, da geht es darum, dass er sagt, all das, was wir gelernt haben, all das, was das Himmlische uns sagt, all das, was wir glauben und woran wir uns festhalten, also die Hoffnung im Himmel, das soll unsere Realität bestimmen. Also hier auf dieser Erde leben wir sind noch da, aber eigentlich sind wir mit Christus gestorben und auferstanden und wir sind jetzt schon, also das ist eine geistliche Realität, jetzt schon bei ihm. Und er sagt, und der Himmel, also das Himmlische, dieses Denken, soll unsere Praxis, unser Leben auf dieser Erde bestimmen. Und jetzt kommt er eben zu diesem zweiten Teil und darin geht es wirklich schwerpunktmäßig darum, wie sieht es denn aus? Also Kopf, Körper, das erste ist gute Lehre und das Wichtige ist, der Kopf ist Christus und wir, die wir in Christus gestorben und auferstanden sind, wir sind auch der Welt und der Sünde damit gestorben. Also das, was die Kolosser so beschäftigt, all die Gedanken dieser Welt, er sagt, ihr seid dafür eigentlich schon tot. Und nun die geistliche Realität, also geistlicher Realität, praktisches Leben. Und damit beginnen wir und ich möchte uns nochmal die Verse aus dem dritten Kolosserbrief und ich möchte heute auf die ersten 5 Verse, nicht die ersten 4, sondern die ersten 5 Verse eingehen. Dort heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen und mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also er beginnt und sagt, wenn ihr nun diese geistliche Realität habt, dann lebt diese geistliche Realität dort, auf Erden. Deswegen ist heute das Thema Himmel im Blick, Christus im Zentrum. Anders geht es nicht. Wenn du den Himmel nicht im Blick hast, wenn du deinen Kopf nicht in den Wolken hast, dann wirst du Christus aus dem Zentrum deines Lebens verlieren. Also das erste und vielleicht das letzte Mal fordere ich dich dazu auf, ab mit deinem Kopf in die Wolken. Und damit meine ich nicht Träumer sein, sondern zu verstehen, Christus ist mein Haupt und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und das Erste, wozu er uns hier auffordert, ist, wir müssen umdenken. Er hat schon immer wieder davon gesprochen, gestorben und auferstanden. Und dieses Bild, dieser Taufe, das hatten wir schon so oft im Wasser. Das Wasser begräbt dich, so wie die Erde einen toten Menschen begräbt. Und das ist das Bild für, du bist jetzt gestorben. du bist tot. Das aus dem Wasser kommen ist das Sinnbild für, wie Christus aus seinem Grab gestiegen ist, und weil er lebt, lebst auch du. Wer von euch ist schon mal gestorben? Haha, ihr habt mir gut zugehört. Aber wir sind noch hier. Mein Körper und dein Körper ist noch da. Also er spricht hier von einer geistlichen Realität. Und wenn du das glaubst, dass du gestorben bist, der Sünde gestorben bist, wenn du glaubst, dass keine Macht der Welt jetzt über dich herrschen kann, sondern nur Christus allein, dann bist du wirklich gestorben und mit ihm auferstanden. Das bedeutet, jetzt kannst du für ihn leben, jetzt ist er dein Herr und nicht mehr die Sünde oder der Teufel. Das heißt, der Blick bestimmt letztendlich meine Lebensrichtung, wie ich lebe. Wenn wir Christus aus dem Zentrum verlieren, wenn wir nicht mehr auf Christus blicken, dann verlaufen wir uns. Jetzt ist wieder Frühling, die Motorradfahrer sind wieder unterwegs. Habt ihr gesehen? Ja, habt ihr schon Unfälle gesehen? Ich hoffe noch nicht. Wenn du Motorrad fährst, dann weißt du, wie wichtig eine Blickrichtung ist. Beim Auto wird das gar nicht so offensichtlich, aber beim Motorradfahren ist das so, wo du hinschaust, wortwörtlich, wo du hinschaust, da fährst du hin. Wenn du dich in die Kurve legst mit dem Motorrad und du bist in der Kurve und du fängst nach außen hinzuschauen, auf den Bordstein, dann hebt sich dein Motorrad. Egal was du tust, du kannst versuchen, das Ding runterzudrücken, aber wenn du nach rechts schaust, dann hebt sich dein Motorrad. Wusstest du das? Das ist wirklich verrückt. Es ist nicht möglich, das Motorrad in die Kurve zu legen, wenn du nicht in die Kurve hineinschaust. Wirklich, es ist unmöglich. Und die meisten Unfälle von besonders Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder ängstlich unterwegs sind und die einen Motorradunfall haben, das ist der Grund. Sie kriegen Angst, sie kriegen Panik, weil sie denken, vielleicht rutscht das Motorrad weg und beginnen auf diesen Bordstein zu gucken, wo sie wahrscheinlich landen werden oder in das Gebüsch oder auf das Auto, das da kommt. Und genau das passiert. Und ist das nicht in unserem Leben ganz genauso? Wenn du dich auf deine Probleme, auf deine Sorgen konzentrierst, auf das, was in der Welt los ist, also wir schauen wahrscheinlich alle Nachrichten, alle Zeitungen und manchmal glaubt man, boah, es geschieht so viel Böses in der Welt. Aber war das nicht schon immer so? Du wusstest es noch nicht. Und wenn wir darauf schauen, auf einmal kommen die Sorgen hoch. Auf einmal hast du das Gefühl, eigentlich geht doch alles vor die Hunde. Wie kann Gott das alles in der Hand haben? Kann Gott wirklich Sieger sein? Kann Gott wirklich das alles, über das alles herrschen? Oder sieht es vielleicht doch so aus, als hätte er verloren? Das geschieht, wenn ich meinen Blick wegtue, dann wird mein Leben vor den Bordstein fahren. Wir sollen auf ihn blicken. Wir sollen das Himmlische suchen, uns darauf ausrichten, unser Denken, alles, was wir sind, darauf ausrichten. Und das geht leider nur, indem wir das Wort Gottes lesen. Das geht nur, indem wir zusammenkommen als Geschwister und diesen Glauben teilen. Das geht nur, wenn wir ins Gebet gehen und unsere Sorgen ihm vors Kreuz bringen. Das geht nur, wenn wir immer wieder auf ihn blicken, auf das Himmlische blicken, auf das, was geistliche Realität ist. Also wenn dein Leben nicht gelingt hier, wenn du glaubst, wenn du sagst, ja, ich glaube das alles, aber in meinem Leben sieht das anders aus, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich mit anderen Dingen immer wieder beschäftigst, dass andere Dinge dich mehr einnehmen als die Zeit mit Gott. Oder du liest etwas und sagst, ja, passt, aber du tust es nicht. Das heißt, Gott zeigt dir etwas, aber du möchtest nicht danach handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die Blickführung, wo schauen wir hin, die entscheidet, wo wir auch hingehen und hinleben und wie wir letztendlich leben. Auf Jesus müssen wir schauen. Also schauen wir dahin, wo Christus ist. Und wo ist er? Sitzend zu Rechten Gottes. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen dürfen, was Gott für uns getan hat. Wir dürfen uns an der Hoffnung festhalten, was wir in ihm haben. Vorhin hat Konrad von Hebräer gesprochen. Der Hebräerbrief ist voll davon, was Christus für uns alles auch jetzt tut gerade. Zum Beispiel bereitet er uns Wohnungen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Aber Paulus spricht hier auch von einer verborgenen, von etwas Verborgenem. Also ein Leben, das verborgen ist mit Christus in Gott. Und dieses himmlische Trachten, dieses Träumen, diese Umkehr, die wir dadurch brauchen, die können wir nur tun, wenn wir glauben, dass wir in dieser Hoffnung verhaftet sind. Wir haben in Kapitel 1 davon gesprochen, dass wir einen Schatz im Himmel haben. Nur wenn wir das glauben, können wir in Christus leben. Nur wenn wir das glauben, können wir daran festhalten. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr jemanden versucht habt, zu erklären, was ihr glaubt, und die Menschen haben euch einfach nicht verstanden? Oder dass ihr von einer Hoffnung sprecht und die Leute schauen euch an und denken, was ist nur los mit euch? Die Menschen, die Gott nicht kennen, die verstehen mich und dich nicht. Sie verstehen auch diese Hoffnung nicht. Für sie ist das eine Torheit. Sie denken, du bist ein bisschen ein Träumer. Einer, der mit dem Kopf in den Wolken ist, aber die Realität verloren hat, also Realitätsferne. Aber das ist das, was Paulus sagt. In Christus ist es vielleicht jetzt noch verborgen. Niemand kann das sehen. Sondern das ist, weil ich den Geist Gottes habe, weil ich glaube, dass ich jetzt schon in der geistigen Realität bin, jetzt schon mit ihm bin. Und alle, die das nicht haben, die können das nicht verstehen. Deswegen brauchen und müssen wir uns an dieser Hoffnung festhalten, sonst verlieren wir wieder diesen Blick auf Christus hin. Was raubt dir die Hoffnung? Was raubt dir diesen Glauben, ich bin dort bei Christus, jetzt schon? Ist das der Alltag? Sind das andere Menschen? Das ist der Grund, warum wir immer wieder in das Wort Gottes wieder schauen müssen, um darin Hoffnung zu schöpfen. Nur wenn ich seine Herrlichkeit sehe, kann ich glauben, dass der Vers 4 wahr wird. Dass wenn er wiederkommt, es ist verborgen, die Menschen sehen das nicht, die Menschen denken, wir sind Narren. Aber wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, dann werden es alle sehen. Und wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Und zwar sichtbar. Jetzt haben wir auch Teil an dieser Herrlichkeit, unsichtbar. Denn wir können ein Leben führen hier auf dieser Erde, das Hoffnung hat. Wie viele Menschen kennst du, die hoffnungslos durch die Welt laufen? Ohne Ende. Aber wie viele Christen kennst du, die auch irgendwie hoffnungslos durch die Welt laufen? Und das hat immer den Grund, dass wir den Blick von Christus verloren haben und dass unser Leben immer weiter abdriftet, aus der Kurve fliegt und dass wir immer mehr diesem Bordstein näher kommen. Und anstelle, dass wir in die Kurve hineinschauen, also auf Christus hineinschauen, schauen wir auf diesen Bordstein und wundern uns, warum wir immer wieder hinfallen, warum wir immer wieder Schwierigkeiten haben. weil wir die Herrlichkeit nicht sehen. Das heißt, der Glaube, den wir haben, die Hoffnung, die wir haben, auch wenn es verborgen ist und keiner es sieht, bleibt nicht in unserem Kopf, bleibt nicht in unserem Herzen, sondern es kommt zum Tragen. Denn wer ein Kind Gottes ist, aus dem wird es hinausströmen. Ströme des lebendigen Wassers. Das ist das, was Paulus sagt. Wenn ihr mit dem Kopf im Himmel seid, aber mit dem Körper hier und jetzt. Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt. Aber ich habe die Welt überwunden. Ihm ist gegeben alle Macht. Das dürfen wir glauben. Das ist eigentlich die Hoffnung, die wir haben. Das ist letztendlich die Motivation, ein Leben zu führen, das hier schon so aussieht, als würden wir im Himmel sein. Also Kopf im Himmel bedeutet nicht Weltflucht, sondern Lebensverwandlung. Uns ist klar, dass wir uns nicht von dieser Welt irgendwie lösen können oder sollen. Es gab immer wieder Zeiten, wo Mönche festgestellt haben, im Kloster zu sein, hilft mir nicht, sündlos zu sein. Kein Wunder, sind ja auch ganz viele Menschen um mich herum. Sie sorgen ja dafür, dass ich sündige. Und so sind sie losgezogen in die Einsamkeit und haben sich als Eremiten irgendwo verzogen, auf irgendeinem Berg oder sonst was, um ganz allein zu sein, weil dann können sie endlich heilig leben. Was glaubt ihr? Sie haben festgestellt, sie sind das Problem. Jedes Mal, wenn wir glauben, wir könnten es irgendwie schaffen, indem wir uns von der Welt distanzieren und sagen, oh, ich will nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben, werden wir trotzdem fallen, weil wir nicht auf Christus schauen, sondern wir schauen und versuchen irgendwie genau das zu tun, was die Kolosser tun. Irgendeine Hilfe zu suchen. Wenn wir auf Christus schauen und in Christus sind, wissen wir, was ein Leben ist, das in Christus ist. Und wir wissen, was ein Leben ist, das Christus nicht gefällt. Das heißt, der Blick auf Christus führt uns gerade nicht zur Flucht aus der Welt, sondern zur Heiligung in der Welt. Also das ist die geistliche Realität. Aber die Hoffnung, und das ist ganz wichtig, ist immer wieder Christus. Wenn wir diese Herrlichkeit, die noch kommen wird, die wir mit eigenen Augen noch sehen werden, nicht im Wort Gottes uns immer wieder vor Augen führen, dann verlieren wir die Hoffnung. Das ist der Grund, warum Paulus so wichtig ist, dass er sagt, vergesst nicht, verliert ihn nicht aus dem Blick. Und ich glaube, jeder steht in der Gefahr, auch wir als Gemeinde hier stehen in der Gefahr, von Christus zu reden vielleicht, aber ihn nicht im Blick zu haben. Das heißt, wenn unser Denken und Begehren auf Christus gerichtet ist, dann erkennen wir klar, was nicht zu diesem neuen Leben passt. Also die geistliche Realität, wenn ich sie erkannt habe, Gott ist gut und ich soll gut sein. Er hat die Welt überwunden und ich darf mit ihm siegreich leben. Das muss ich erkennen. Gott, Christus ist gestorben am Kreuz für die Sünden und ich bin mit ihm für die Sünden gestorben. Das bedeutet, ich lebe jetzt für Christus. Aber wie? Dann muss ich wieder in das Wort Gottes schauen. Und dann lesen wir zum Beispiel in Galater oder sonst wo, wie sieht denn ein Leben aus, das Gott gefällt? Langmütig, geduldig, gnädig miteinander zu sein, liebevoll miteinander zu sein. Oder wie Jesus sagt, wer mein Kind ist, der wird auch die, die meine sind, lieben. Deswegen ist es so wichtig, dem Johannes immer wieder in den Briefen, dass er davon spricht und sagt, liebt einander, denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Das ist wirklich wichtig, dass wir das erkennen? Und zeitgleich, wie erkennen wir, was nicht ein Leben nach seinem Willen ist? Wie sieht es denn aus? Und Vers 5 sagt eigentlich, was nicht ein Leben nach seinem Willen ist. Und jetzt sind wir eigentlich bei diesem im Himmel, unser Geist ist im Himmel, unser Körper ist auf dieser Erde. Und er sagt, die geistlichen Glieder, also wir als Gemeinschaft, aber auch jeder Einzelne, wir sind ja schon gestorben. Im Geist sind wir schon gestorben. Aber du und ich sind noch hier auf dieser Erde und wir stellen fest, wir sündigen immer noch. Und er sagt, diese Realität, die ist schon da. Aber der Prozess dahin, das Leben, das wir hier führen, da müssen wir aktiv sein. Wenn wir das glauben, wenn wir uns daran festhalten, dann lasst uns gemeinsam diese Glieder auf Erden töten. Also abwenden von der Sünde, abwenden von den Dingen, die uns verführen, das zu tun, was Gott nicht gefällt, und hin zu ihm. Ich stelle immer wieder fest, ich hoffe, das wird sich ändern, aber wahrscheinlich nicht, was für ein ungeduldiger Mensch ich bin. Also ich wusste, ich bin nicht der Allergeduldigste, aber ich dachte, ich wäre viel geduldiger, als ich es bin. Meine Söhne haben es echt drauf, mir zu zeigen, wie sehr das nicht der Realität entspricht. Wie schnell ich die Geduld verliere. Und ich bin fasziniert davon, wenn ich das mal so reflektiere, wann das genau geschieht. Oft geschieht es dann, wenn ich morgens total hektisch aufstehe, schnell Frühstück machen, dies, das, ich muss los und ich habe einen Termin und hin und her. Und dann tut er nicht, was ich will. Schüttelt sich, der Junge konnte nicht 5 Minuten warten. Hat sich die Cornflakes-Schüssel und die ganze, wirklich nagelneue Packung, alles überall verteilt. Ich habe ein Foto gemacht, als ich mich beruhigt habe. Der Junge kann nicht 5 Minuten warten. Was soll das? Und dann wiederum habe ich gemerkt, wann habe ich denn Geduld ohne Ende? Bei schlimmeren Dingen. Wenn ich mir die Zeit genommen habe, mit Gott zu reden, wenn ich meinen Blick auf ihn ausgerichtet habe, wenn ich vielleicht nach so einer Gelegenheit, wo es schiefgelaufen ist, mich daran erinnert habe, dieser Junge, den hat Gott mir geschenkt, und zwar als Verantwortung, aber auch als ein Beispiel dafür, wie genervt Gott eigentlich von mir sein müsste. Also ich kann auch keine 5 Minuten warten. Und ich mache auch ständig irgendwas Dummes, Falsches, Schlechtes. Aber Gott ist ganz geduldig mit mir. Und er zeigt mir, wenn ich dann diesen Blick auf ihn ausrichte, auf einmal fällt es mir sehr viel leichter, dort geduldig zu sein. Das heißt, die Situation hat sich nicht geändert. Was hat sich dann geändert? Die geistliche Realität in mir ist zu meiner Realität auf dieser Erde geworden. Das heißt, das Geistliche, das Himmlische regiert mein Handeln und Denken hier auf dieser Erde. Und das funktioniert nur, wenn ich mir die Zeit nehme, mit Gott, dass er mich auch darauf ausrichtet. Wir brauchen nicht zu glauben, es reicht einmal die Woche irgendwie Bibel zu lesen oder sonntags herzukommen, die Predigt zu hören und dann haben wir ein siegreiches Leben die Woche über. Glaubt das nicht. Das ist unmöglich. Wir müssen immer wieder neu auftanken, immer wieder neu den Blick ausrichten und dann werden wir erleben, wie wir Kraft für Dinge haben, für die wir eigentlich normalerweise keine Kraft haben. Das ist geistliche Realität, die hier auf Erden sichtbar wird. Also, was muss ich in meinem Leben loslassen, verändern? Was muss ich in meinem Leben töten, weil es Christus widerspricht. Also wenn ich glaube, dass ich mit ihm gestorben und auferstanden bin, wenn ich tatsächlich danach trachte, was im Himmlischen ist, dann muss ich meine Glieder töten, die nicht christusgemäß sind. Was ist in deinem Leben, was du sagst, das muss ich eigentlich verändern? Und das Faszinierende ist, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was wir tun und lassen sollen. Das wissen wir ganz oft und ganz schnell. Das Problem ist das Handeln, das tatsächliche Tun. Und da kann ich dir garantieren, wenn du nicht auf Christus schaust und wenn du nicht in Gemeinschaft deinen Glauben lebst, dann schaffst du es nicht. Wir brauchen auch einander. Das ist auch geistliche Realität. Deswegen heißt es immer wieder, dass wir einander schärfen, zumindest heißt es über Männer so, wir einander schärfen wie wie Stahl, das aufeinander gewetzt wird. Das heißt, wir brauchen auch einander, um so zu leben, wie Gott es letztendlich will. Wenn wir also wollen, dass unser Leben so aussieht, wie es in der Realität schon ist, in der geistlichen, dann lasst uns in das Wort Gottes schauen. Lasst uns beten, regelmäßig. Lasst uns in Gemeinschaft gehen, sowohl hier als auch im Alltag. Und diesen Glauben tatsächlich leben und einander helfen, ermutigen, aufbauen, aber auch zurechtweisen und einander helfen, das zu werden, was wir schon sind. Also ab mit deinem Kopf in die Wolken, schau auf Christus, verliere nicht die Kurve aus dem Blick, sonst landest du im Graben. Und wenn wir Christus aus dem Blick verlieren, dann landet unser Leben im Graben. Christus holt uns da immer wieder raus. Aber das muss nicht sein. Amen. Lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen. Lasst uns gemeinsam diesem Gott Danke sagen. Aber lasst uns auch gemeinsam diesen Gott bitten, dass er uns hilft, in dieser geistlichen Realität verwurzelt zu sein und zu beten, das zu leben. Jeder, der mag, betet und ich schließe dann ab.